Jeremia 29, den Vers 11. Da spricht Gott durch den Propheten Jeremia zum Volk Israel, das in der Verbannung war damals, und spricht zu ihnen: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Schauen wir uns vielleicht ein bisschen den Background dazu an, wo Jeremia dieses Wort des Herrn hineinspricht. Wie wir wissen und wie wir in der zweiten Chronik oder im Buch der zweiten Könige nachlesen können, es hat drei Wegführungen der Juden aus ihrem Land gegeben nach Babylonien. Die erste war unter dem König Joachim. Das war ungefähr 606 vor Christus. Das war auch die Zeit, wo der Daniel weggeführt wurde und einige Führer des Volkes, Oberste des Volkes. Dann ist sein Sohn an die Regierung gekommen, der Joachim. Und auch der hat dann rebelliert gegen den König von Babylon. Und auch der wurde gefangen geführt mit einem ziemlich großen Teil des Volkes aus Jerusalem damals. Das war so um die Zeit 597 herum. Und dann letztendlich ist Jerusalem ganz zerstört worden im Jahre 586. Und Jeremia hat eigentlich diese ganze Zeit hindurch, hatte Jeremia gewirkt im Südreich, in Judäa, in Jerusalem und hat versucht, das Volk abzuhalten eigentlich und dass sie umkehren zu Gott, abzuhalten vom Götzendienst, sodass dieses Gericht nicht über sie kommen muss. Aber das Volk wollte nicht umkehren. Wie gesagt, die Leute wurden weggeführt. Und er schreibt diesen Brief an die Verbannten. Das ist jetzt die Zeit zwischen der zweiten Wegführung und dann der vollständigen Zerstörung von Jerusalem. Schreibt er diesen Brief als Ermutigung an die Verschleppten in Babylon. Von Jerusalem noch damals. Und er sagt, im Kontext sagt er, es wird 70 Jahre dauern, bis ihr wieder zurückkehren werdet in euer Land. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn ihr einer dieser Verschleppten gewesen wärt, 70 Jahre ist eine lange Zeit. Vielleicht haben viele von diesen Leuten diese Rückkehr gar nicht mehr erlebt. Und ihr könnt euch vorstellen, das war so der tiefste Punkt wahrscheinlich von vielen Leuten in ihrem Leben damals. Sie wurden verschleppt, vielleicht viele Familienangehörige getötet in diesen Kämpfen, die Häuser zerstört, verschleppt in ein fremdes Land, versteht die Sprache nicht. Man denkt sich, ach, jetzt ist es aus, wie schlimm kann es doch werden. Wahrscheinlich einer der tiefsten Punkte in der Geschichte Israels. Und wir müssen auch sehen im Kontext, Gott hat das zugelassen, als Züchtigung. Und wir sehen was ganz Wunderbares, nach der Verbannung, als das Volk zurückkehrt, war das Volk Israel nie mehr ein Volk, das Götzen angebetet hat. Wahrscheinlich das stärkste monotheistische Volk, was es überhaupt gibt. Aber es hat dieser Reinigung bedurft und Gott hat seinen Plan gehabt. Und so spricht Gott durch den Propheten zu den verschleppten, entmutigten Leuten, die dort in Babylonien herumsitzen. Und er spricht zu ihnen, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ich denke, wenn der Herr das damals seinem Volk sagt, dann gilt das, glaube ich, auch genauso gut für uns heute. Als Gottes Volk, als sein Leib. Dass er gute Gedanken über uns denkt, dass er einen guten Plan für uns hat und auch für unser Leben hat. Vielleicht ist dieses Wort für dich heute, vielleicht hast du so einen Sturm in deinem Leben, so eine schwere Zeit. Und ich denke, der Herr möchte dich ermutigen und sagt, hey, gib nicht auf, Gott sieht dich. Das heißt hier, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Gott ist nicht gedankenlos. Diese Dinge passieren nicht einfach aus Zufall oder weil es halt gerade so passiert. Alle Umstände sind zugelassen und von einem weisen, lebendigen, liebenden Gott. Und er ist nicht gedankenlos, er sagt, ich kenne meine Gedanken. Ich kenne meine Pläne, die ich damit verfolge. Und wir sehen nur den augenblicklichen Moment, vielleicht die schlechten Umstände. Aber Gott sieht das Ende. Wir sehen nur den Anfang, aber Gott sieht, wie die ganze Sache ausgeht. Und er sagt, es ist gut, ich habe einen guten Plan für euch, ich habe eine Hoffnung und eine Zukunft für euch. Er ist der Gott, der gesagt hat zum Volk Israel, und ich glaube, er sagt es auch zu uns, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Oder mit ewiger Liebe liebe ich dich. Und du bist in meine Hand eingeschrieben. Und hier sagt Gott, er denkt an dich. Und es sind Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Und ich denke, es ist hier mit Absicht doppelt betont eigentlich. Er sagt einmal positiv Gedanken des Friedens zum Guten und dann sagt er nochmal negativ und nicht des Unheils. Ich glaube, er möchte, dass wir das rüberkriegen, dass er gute Gedanken für uns denkt und dass er einen guten Plan hat für unser Leben, einen perfekten Plan. Und Gott ist immer treu zu seinem Wort. Im 2. Timotheus 2,13 steht sogar, wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst gar nicht verleugnen. Gott ist immer treu und steht immer zu dem Wort, das er uns sagt. Und vielleicht kennt ihr auch so diese Situation, wenn man in einer schwierigen Lage drinnen ist. Man weiß zwar, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und ich lese in der Bibel, er war Abraham, war er treu und Mose war er treu. Ich sehe es im Leben von Daniel treu, aber dann plötzlich kriege ich die Angst und sage, ach, Gott, aber in meinem Leben, Herr, bin ich der Erste, wo du nicht treu bist? Herr, bin ich der Erste, wo du nicht zu deinem Wort stehst, wo du nicht treu bist? Und ich glaube, manchmal, wenn wir ehrlich sind, glauben wir das so unterbewusst zumindest. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Angriffstaktik des Feindes auch von. Dann werden wir wahrscheinlich auch nicht sehr bereit sein, ihm nachzufolgen oder zumindest vollständig nachzufolgen, uns vollständig selbst zu sterben und ihm nachzufolgen. Wenn wir an Gottes Güte zweifeln, wird uns das schwerfallen, oder? Dann werden wir auch nicht verfügbar sein für ihn. Und Gott wird uns wahrscheinlich nicht so gebrauchen können, wie er uns gebrauchen möchte. Und Satan ist ja schlau, ne? Der weiß das. Und wenn er uns an diesen Punkt bringt, hat er sein Ziel erreicht. Weil er weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und dass es da überhaupt keine Begrenzung gibt für das, was Gott durch das Leben von einem einzigen Menschen tun kann, der ihm total hingegeben ist. Lesen wir in der Bibel, wir gehen die Apostelgeschichte durch am Sonntag. Das Leben von Paulus, ein Mann, krank, schwach, Gott hat die Welt verändert. Und Gott kann durch dich und mich die Welt verändern. Gott braucht einen Menschen, der ihm total hingegeben ist. Und der Feind weiß das. Und deswegen, glaube ich, ist es eine sehr erfolgreiche Taktik, wenn er unser Vertrauen in Gott zerstören will. Und dass sein Plan, wie er hier sagt, dass seine Gedanken für die Zukunft, dass die nicht vollkommen oder perfekt oder gut sind. Und ich denke, besonders für zwei Bereiche in unserem Leben trifft das zu. Und ich sehe diese Unterteilung, das ist erstens einmal ich selber, meine Person, und der zweite Bereich wäre der Plan, der Gott für unser Leben hat. Ich glaube, wir sehen das auch im Epheserbrief im 2. Kapitel im Vers 10. Vielleicht können wir auch das gemeinsam aufschlagen. Da heißt es, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wo es hier heißt, wir sind sein Gebilde, wenn man das im Griechischen anschaut, das könnte man auch wörtlich übersetzen, wir sind oder ihr seid sein Kunstwerk. Das ist wie von einem Künstler, der ein Kunstwerk geschaffen hat. Und Gott sagt, du bist sein Kunstwerk. Das wäre, glaube ich, der erste Part, was uns als Person betrifft. Und der zweite Teil wäre, dass er uns geschaffen hat zu guten Werken, dass Gott einen Plan hat für uns, dass wir in ihnen wandeln. Schauen wir uns den ersten Teil an. Gott sagt, du bist sein Kunstwerk. Betrifft dich selbst, deine Person. Ich glaube, das wird beinhalten unseren Körper, wie wir aussehen, unsere Persönlichkeit, auch unsere Gaben, Begabungen, die Gott uns geschenkt hat. Und schauen wir uns mal an, was Gott da über uns aussagt, über uns persönlich als Person. Schlagen wir den Psalm 139 in Vers 13 auf. David betet hier und sagt, denn du bildetest meine Nieren. Die Nieren waren damals das, was wir als das Herz bezeichnen würden, als unser Innerstes, als unsere Persönlichkeit, das, was uns ausmacht. Du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in der Tiefe der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Ich glaube, David zieht sich hier selber an und er spricht wahrscheinlich im ersten Kontext von diesem Wunder der Schöpfung, wie wunderbar wir erschaffen sind als Menschen. Aber ich glaube, wir können noch einen Schritt weiter gehen und das persönlich machen. Denn David spricht hier, er sagt nicht, ich preise dich darüber, dass du uns so wunderbar erschaffen hast, sondern er sagt, ich preise dich, dass du mich wunderbar erschaffen hast. Dass du mich geformt hast in meiner Mutterleib. Und es spricht ja von diesen, in schöner Poesie spricht es diese Worte, wir sind gewoben von unseren Nieren, von unserer Persönlichkeit, von unserer Form. Wie Gott dich ausgedacht hat, noch bevor du geboren worden bist. Seine Gedanken, sein Innerstes, deine Persönlichkeit. Und er spricht hier, glaube ich, wie er dich erschaffen hat, deinen Körper, deine Persönlichkeit, deine Gaben, alles das hat er sich ausgedacht, noch bevor du geboren wurdest überhaupt. Und was sagt er hier? Er spricht hier von Weben, von Formen. Wenn wir es auf den Punkt bringen, können wir sagen, du bist handgemacht von Gott. So der Stempel drauf, handmade by God. Nicht in China, für die meisten von uns in Deutschland oder für mich in Österreich. Wie ich in Amerika war diesen Sommer, da gibt es so viele Hamburger-Plätze, wo man essen kann und Fast Food ist da sehr groß geschrieben. Ich weiß nicht, warum nur die Schlechtesten immer zu uns rüberkommen. Aber egal. Da war ich einmal bei so einem Burgerplatz und die haben so eine Werbung im Fenster gehabt. Und die haben gesagt, unsere Hamburger sind jeder Burger ist eine einzigartige Kreation, extra für dich gemacht. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Bild. In einer gewissen Art und Weise bist du ein Hamburger, bist du ein solcher Hamburger. Handgemacht von Gott, einzigartig gemacht. Und es ist erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie einzigartig wir sind, was für eine besondere Schöpfung jeder einzelne von uns ist. Überlegt euch das mal, es gibt auf der ganzen Welt keinen einzigen Menschen, der so ist wie du. Ich habe einen Zwillingsbruder, der schaut mir sehr ähnlich, aber er ist nicht so wie ich bin. Und wir können heute oder bald wahrscheinlich auch Menschen klonen, auf gut Deutsch künstlich eineiige Zwillinge schaffen, die genetisch identisch sind dann. Aber trotzdem ist es ein anderer Mensch. Mein Bruder ist ein eineiiger Zwilling, aber er hat eine andere Persönlichkeit, er schaut ein bisschen anders aus. Und es gibt auf der ganzen Erde keinen einzigen Menschen, der so ist wie du. Und deswegen bist du auch unendlich wertvoll. Und das ist eigentlich eine Sache, die sehr wichtig ist auch und die in unserer Kultur dieses christliche Menschenbild geprägt hat, diese Wert des menschlichen Lebens, diese Lehre von der Heiligkeit, von der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Und ich denke, das ist auch die einzige wirkliche Basis für eine humane Gesellschaft und für die Menschenrechte letztendlich. Das ist nicht aus dem Vakuum heraus entstanden. Das kommt genau von hierher. Nämlich, dass du wertvoll bist. Und zwar egal von deinem Geschlecht, ob du männlich oder weiblich bist, von deinem Alter, ob du 3 Monate nach der Empfängnis bist oder nach der Geburt oder 90 Jahre alt bist, auch unabhängig von der Qualität deines Lebens, ob du krank bist, ob du schwach bist, ob du behindert bist. Unabhängig auch von der Rasse. Du bist wertvoll, weil du von Gott in seinem Ebenbild geschaffen bist. Als einzigartiger Mensch. Und es gibt auf der ganzen Welt niemand anderen, der so ist wie du. Du bist handgemacht von Gott. Das ist die Basis einer wirklichen humanen Gesellschaft auch. Und wir haben in unserem Jahrhundert ganz besonders gesehen, wie das herausgefordert wurde, dieses christliche Menschenbild. Und wir haben eigentlich unsagbares Leid und Zerstörung gesehen. Ganz egal, ob wir das sehen, vom östlichen Denken her in den östlichen Religionen, die eher von einem unpersönlichen Gott, einem unpersönlichen Menschenbild ausgehen auch. Und wir sehen die Resultate dann in Indien zum Beispiel, das Kastensystem und die Lehre von Karma, eigentlich eine sehr grausame Vorstellung. Wir sehen das bei uns oder haben es bei uns gesehen in diesen materialistischen, evolutionistischen Weltbildern. In den verschiedensten Ausformungen, ob das jetzt in der Nazizeit die Eugenik war oder im realen Sozialismus in Russland und China oder wo immer. Ob das die Abtreibungsgesetze bei uns sind in Europa oder die Euthanasiegesetze teilweise schon, wenn man in die neue Biomedizinkonvention der EU reinschaut, stehen da auch einige sehr erschreckende Dinge drinnen, wo der Mensch immer mehr zur Ware wird, zur Massenware. Und wir haben gesehen, gerade in diesem Jahrhundert, dass Millionen und Millionen von Menschen gestorben sind, weil wir diesen Wert, den Gott uns gegeben hat, weggenommen haben. Und wir dürfen uns enttäuschen lassen, Weltanschauungen haben Konsequenzen. Und ich glaube, die einzige Basis für eine humane Gesellschaft und für ein lebenswertes Leben, wo wir den anderen achten, ist genau hier im Psalm 139. Dass du handgemacht bist von Gott und einzigartig bist deswegen. Und unendlich wertvoll bist. Und ich denke, wir brauchen eine Reformation in Europa, wo das wieder neu bewusst wird. Sonst werden wir, glaube ich, noch sehr furchtbare Dinge sehen müssen. Warum bin ich da eigentlich rein? Die Sachen habe ich irrsinnig am Herzen, deswegen. Das geht bei mir ziemlich tief. Genau, den Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, dass du einzigartig bist. Und in diesem Kontext auch, glaube ich, es gibt Dinge auf dieser Welt, die nur du perfekt, vollkommen machen kannst. Weil du einzigartig bist. Es gibt niemanden anderen, der genauso ist wie du. Ich glaube, es gibt Dinge, Sachen auf dieser Welt zu tun, die nur du perfekt, vollkommen ausfüllen kannst. Ich glaube, es gibt auch Menschen auf dieser Welt, denen nur du vollkommen, perfekt dienen kannst. Klar, andere Menschen können das auch, aber du bist einzigartig. Und so glaube ich, dass Gott da wirklich etwas sehr Wertvolles geschaffen hat, also dich und mich geschaffen hat. Etwas, was wir achten sollen. Und was sagt Gott über dich? Lesen wir mal nach hier im Psalm 139. Er sagt, du bist vollkommen, du bist schön, du bist wunderbar, ausgezeichnet gemacht und du bist unendlich wertvoll für Gott. Letztendlich so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, um für dich zu sterben. damit du erlöst sein kannst, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Im 1. Petrus steht, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen erkauft worden sind, wie Silber oder Gold, sondern durch das kostbare Blut von Jesus Christus. So wertvoll sind wir Gott. Gott sagt, es ist gut, wie ich dich gemacht habe, es ist wunderbar, es ist schön. Und ich glaube, wir brauchen nicht lange überlegen, um zu sehen, wie das angegriffen wird vom Feind in unserer Gesellschaft. Du gehst auf die Straße, siehst ein tolles Werbeplakat und naja, im ersten Moment mal geschockt, irgendwo, weiß nicht, die Unterhosenwerbung oder Calvin Klein, der tolle Typ, der da drauf steht, und irgendwo, ich gehe vorbei und bin geschockt, denke mir, ach, ich bin nicht so wie der. Ich schaue nicht so aus. Das hier sind diese tollen, muskulären Typen mit wallenden, dunklen Haaren. Schau mal ein Foto von mir an. Weißt du, die wallenden, dunklen Haare sind ja da. Diese maskulinen Typen, viel Haare auf der Brust und so. Ich habe mir so eine Fußballbrust, so 11 Haare auf jeder Seite. Oder ich denke, den Mädels geht es wahrscheinlich genauso, wenn die auf der Straße gehen und oh, die Claudia Schiffer lächelt vom Plakat. Und ich so, aber habt ihr mal die Claudia ohne Schminke gesehen? Das ist überhaupt nicht echt. Das ist total künstlich. Die schaut ganz normal aus eigentlich. Aber diese Dinge, die brechen auf uns herein und manchmal kann man sie beeinflussen lassen dadurch. Weißt du, meine Schwester zum Beispiel, wie die Kinder so sind, sie ist ausgespottet worden in der Schule, weil sie rote Haare gehabt hat. Und die hat wirklich, die hat ihre Haare gehasst am Ende, weil sie so belästigt worden ist von ihren Schulkollegen. Oder ich bin einmal ein sehr hellhäutiger Typ und es ist doch so modern, dass man eine Farbe bekommen muss im Sommer, nicht? Und ich habe das eine Zeit lang, habe ich das wirklich probiert, ich habe mich da wirklich bemüht. Ich bin sehr oft in Kärnten an den Millstätter See gefahren und ich habe mir gedacht, naja, sind auch Amerikaner dort, in Kalifornien ist das noch viel schlimmer als bei uns. Und dachte, na, ich muss eine Farbe bekommen. Und ich liege nicht gerne in der Sonne, aber ich habe mich gezwungen und mich in die Sonne gelegt. Und harte Arbeit. Und dann komme ich dort an und liege am Steg unten und ich bin wieder der Weißeste von allen. Und das ist eigentlich blöd. Ist eigentlich wirklich blöd. Ich habe eine Freundin aus Kalifornien, die hat mir gerade geschrieben, die hat auch eine sehr helle Haut und die kämpft auch sehr damit. Also die lachen die Leute aus und ist wirklich unglücklich damit. Ich denke, dasselbe kann auch sein mit unserer Persönlichkeit. Sagst, oh, wir fangen an uns zu vergleichen und sagen, oh, der Daniel, der ist so lustig, der ist so toll und ich bin nicht so wie der Daniel. Und oder die Petra ist so extrovertiert und ich bin so still und leise und keiner beachtet mich und ich wäre so gern wie die Petra. Oder ich bin immer so laut und ich rede zu viel und ich wäre lieber ruhig, so wie der Rudi irgendwo. So ein Ruhepol, das Ding mal taugen. Und so fangen wir an, uns zu vergleichen. Es kann auch Gaben sein. Ah, ich möchte so gern singen können wie der Markus. Und ich kann es nicht. Ach, da stimmt das nicht. Und das Resultat davon ist, dass wir uns beschweren, dass wir vielleicht sogar in Selbstmitleid reinfallen, dass wir neidig werden auch, weil ich schaue mir Markus seine Gabe an und wäre neidig. Dabei vergesse ich aber dann meine eigenen Gaben zu entwickeln, die Gott mir gegeben hat und zu gebrauchen. Und wir werden unzufrieden, wir werden unsicher und wir versuchen jemand anderer zu sein, der wir gar nicht sind, wie Gott uns gar nicht erschaffen hat. Und wisst ihr, was es ist? Eigentlich sagen wir zu Gott, nein Gott, das was da im Jeremia steht, das stimmt nicht. Was da im Psalm 139 steht, das stimmt auch nicht, Gott. Weil Gott, dein Plan für mich ist nicht perfekt, dein Plan für mich ist nicht gut. Herr, du hast mich nicht wunderbar gemacht, es stimmt nicht, was du sagst. Du bist ein Lügner, Gott. Du hast einen Fehler gemacht, wie du mich gemacht hast. Und eigentlich ist es Stolz. Eigentlich ist es Sünde. Und es raubt uns auch unseren inneren Frieden. Und ich denke, wenn irgendwer schuldig ist davon, müssen wir wirklich umkehren. Wir sind richtig vor Gott. Denn was sagt Gott vor dir? Gott sagt, du bist schön, du bist vollkommen, du bist so gut so, wie du bist. Und du kannst glücklich und du kannst zufrieden sein, so wie du bist. Wer weiß, wenn ich so ausschauen würde, wie das Unterhosenmodel auf dem Plakat, vielleicht wäre ich viel zu stolz, als dass ich gar nicht zum Herrn gekommen wäre. Ich hätte vielleicht schon mein Leben total zerstört und wäre nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, hey Gott, ich brauche dich. Aber Gott weiß diese Dinge und er sagt, hey, schau mal, Günther, ich habe dich so gemacht und du kannst zufrieden und glücklich sein, so wie du bist. Und Gott sagt dasselbe zu dir. Gott sagt, ich möchte nicht, dass du irgendwem anderen nachmachst, ich möchte dich, weil ich habe dich so erschaffen. Und es gibt auf der ganzen Welt keinen, der so ist wie du. Ich habe nur den einen oder die eine. Ich will dich. Und ich will dich gebrauchen. Und auch wir als Leib Christi, wir brauchen dich. Ich denke, das ist ein Grund, warum Gott uns nicht so als die Supermänner, die eh alles können und perfekt sind und alle Gaben im Paket und alles ausfüllen. Wir wären so selbstgenügsam, wir würden einander gar nicht mehr brauchen. Aber das ist das Schöne an einem Leib, der Organismus, wie ihn der Paulus im Korintherbrief beschreibt. Ein Glied braucht das andere und wir unterstützen einander und dienen einander. Und das ist was sehr was Schönes, denke ich. Und das ist gut so. Und es ist eine Freiheit drinnen, dass wir oder dass ich selbst sein kann. Eine Freiheit, die Gott uns schenkt. Und Gott sagt, es ist gut, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich will dich gebrauchen, so wie du bist. Wenn wir zurückkehren zu unserem Vers im Epheserbrief 2,10. So haben wir jetzt den ersten Teil betrachtet, wo Gott sagt, du bist mein Kunstwerk. Und wir haben gesehen, dass, wie Gott über uns denkt. Er sagt, er hat uns gut gemacht. Es ist gut so, wie du bist. Es ist schön. Der zweite Teil ist, da geht es jetzt um unser Leben. Auch, denke ich, um unsere Erfahrung. Da sagt, wir sind dazu geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder anders übersetzt, Gott hat einen Plan für dich. Die einfache Übersetzung. Hey, Gott hat was vor mit dir, Gott hat einen Plan. Und wir haben im Jeremia und auch in dieser Epheserstelle, hier sehen wir, dass Gottes Plan gut ist. Und ich denke, in Gottes Plan zu sein, ist das Erfüllendste, was es überhaupt gibt. Nicht unbedingt das Einfachste. Weil wir sehen ja das in der Bibel, es war nicht immer einfach für die Männer Gottes. Es war auch sehr schwer. Aber das Beste und das Erfüllendste, was Gott für dich hat. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und eine weitere dazu stoppeln, nämlich Römer 8,28. Schlagen wir die vielleicht mal auf. Eher eine sehr bekannte Stelle. Eine wunderbare Verheißung, einer meiner Lieblingsstellen. Es ist eine Verheißung, die Christen gegeben ist, wo Gott sagt hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, oder Paulus sagt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, manche Dinge zum Guten mitwirken, denen, die zu seinem Vorsatz berufen sind. Sagt er das? Gott sagt nicht, manche Dinge dienen zum Guten oder einige oder nicht einmal die meisten. Gott sagt hier, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Und alle Dinge im Griechischen heißt hier alle Dinge. Ist ja Hammer, oder? Gott sagt, alle Dinge, wenn du mich liebst, wirken alle Dinge zum Guten in deinem Leben. Ja Gott, aber was ist mit meiner Vergangenheit? Schaust du an, so ein Saustall. Gott sagt, alle Dinge dienen dir zum Guten. Das heißt, deine schlimmsten Sünden in der Vergangenheit, an was immer man denken kann, Drogen oder Mord oder was weiß ich, immer. Deine schlimmsten Sünden. Gott sagt, wenn du mich liebst, dann wird dir das zum Guten dienen. Alles, was dir jetzt leid tut, was du je gemacht hast, wo du in die falsche Richtung gelaufen bist. Gott sagt, ich werde es zum Guten verwenden, weil ich dich lieb habe. Und für mich ist das eine der wunderbarsten und eine der erstaunlichsten Verheißungen, neben dem, dass Jesus mich erlöst hat. Das ist was Wunderbares. Das ist wirklich so ein von Minus zum Plus. Oder wie es früher diese Alchemisten gegeben hat, die versucht haben, aus Schrott Gold zu machen. Das ist genau das, was Gott hier macht. Er sagt, hier den ganzen Mist, den du gebaut hast, ich verwende das zum Guten in deinem Leben. Und in dem Sinn gibt es eigentlich nichts Schlechtes für uns Christen. Uns ist in unserem Leben noch nie was, unter Anführungszeichen, Schlechtes passiert. Weil Gott sagt, ich werde es zum Guten wenden. Ich werde es zum Guten gebrauchen für dich, zum Segen. Der Prophet Joel drückt das so aus zum Volk Israel. Ein Bild von einer Heuschreckenplage. Auch wieder, dass Israel erobert werden wird und zerstört werden wird und so weiter. Und er sagt hier, Gott wird dir die Jahre zurückerstatten, die der Fresser diese Heuschreckenart gefressen hat. Gott wird dir diese Jahre zurückgeben, wo du sagst, ach, die waren für nichts. Ich schäme mich dafür. Mist, bin in die falsche Richtung gelaufen. Wenn du Gott liebst, hast du diese Verheißung. Er wird es zum Guten verwenden. Das ist eine unglaubliche Liebe. Und oft haben Leute Probleme, zum Herrn zu kommen, weil sie sagen, naja, dann war alles, was ich bisher geglaubt habe, alles, was ich bisher gemacht habe, war vielleicht falsch. Das war Mist, wenn ich das zugebe, dass Gott recht hat. Aber schau diese Verheißung an, Gott sagt, ich werde alle Dinge zum Guten verwenden. Für die, die mich lieben. Alle Dinge. Das heißt, du bist nie zu alt, um zu Gott zu kommen. Du bist nie zu weit gegangen, um zu Gott zu kommen. Nie zu weit, dass diese Verheißung nicht mehr gilt. Gott sagt, alle Dinge werde ich zum Guten verwenden. Und für mich ist das was ganz was Wunderbares. Ich muss echt mit dem David sagen, Herr, das ist zu hoch für mich. Das kann ich nicht begreifen, so eine Liebe. Erstaunlich Gottes Liebe. Was heißt das für uns jetzt als Christen? Das heißt, egal in welchen Umständen wir drinnen stecken, wir haben diese Verheißung, Gott wird es zum Guten verwenden. Und ich kann Zeugnis geben davon. Ich habe vor 3, 4 Jahren bald, bin ich durch eine sehr schwere Zeit gegangen. War auch so eine typische Situation, so eine Beziehungskrise. Gott verwendet das sehr oft in unserem Leben. Wo mir meine Freundin, wo ich überzeugt war, das ist die Frau meines Lebens und die werde ich heiraten, wo die mich sitzen lassen hat. Und es war eine sehr schwere Zeit für mich. Aber ich kann echt Zeugnis geben, dass Gott es zum Guten verwendet hat. Dass Gott treu war in dieser Zeit. Es war unglaublich, wenn man es nicht glauben würde. Aber irgendjemand hat mir eine Kassette gegeben und ich höre mir die Kassette an und sie spricht genau in mein Leben, wie wenn er für mich gepredigt hätte. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich, wie Gott es verwendet hat. Ich sehe, Gott hat was in meinem Herzen verändert. Er hat mein hartes Herz weicher gemacht. Und Gott ist zu dieser Zeit sehr nahe zu mir gekommen. Und ich kann sagen, diese Erfahrung, auch wenn sie schwer war und hart war, aber Gott hat es zum Guten verwendet in meinem Leben. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, Gott, ich bin dir dankbar dafür. Weil ich sehe, es war gut für mich. Und wir alle wissen, dass wir auch in diesem Bereich angegriffen werden, ne? Dass Gott sagt, ah, oder der Feind sagt, Gott hat dich vergessen. Das heißt nicht, du wirst nie heiraten, Gott hat dich vergessen. Du bist ein Loser, du bist zu hässlich. Du hast nicht genug Haare auf der Brust oder so. Oder sagt, hey, du bist krank. Gott liebt dich nicht. Aber schau dir die Umstände an, in denen du drinnen stehst. Glaubst du, Gott würde es zulassen, wenn er dich lieb hat? Aber die Wahrheit ist, Gott lässt es zu, gerade weil er uns lieb hat. Und wie wir am Anfang gesehen haben in der Jeremia-Stelle, Gott hat das in die schwerste Zeit hineingesprochen, diese Verheißung. Ich habe gute Pläne für dich. Und nichts Schlechtes. Das heißt, wenn wir in schweren Umständen sind, wissen wir bis jetzt, was gut, was passiert ist. Das muss nicht unbedingt heißen, dass ich mich auf ewig dahin quälen muss. Sagen, ich habe einen Job und mein Chef misshandelt mich jeden Tag und es ist ganz furchtbar, es ist ganz schlecht. Ich denke, wir können immer beten und Gott fragen, hey, was ist dein Wille? Gott, möchtest du mich, dass ich weiter da drinnen bleibe oder soll ich eine Veränderung vornehmen? Aber was wir wissen können ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis jetzt, war alles, was passiert ist, vollkommen perfekt. Weil Gott wird es zum Guten verwenden. Diese Epheserstelle noch einmal. Gott sagt, er hat Werke für uns bereitet, in denen wir wandeln sollen. Gott hat einen Plan. Und Gott möchte uns zurüsten für diesen Plan. Und oft beinhaltet es gerade so, durch schwere Zeiten durchzugehen. Weil Gott uns auch demütigen muss auch. Das ist die Natur von Gottes Plan. Gott möchte, dass wir mehr wie Jesus werden. Und es ist so, mit Gott ist es irgendwie so, wie wenn du einen Sport erlernen willst. Wenn du Fußball spielen willst, professionell, dann kannst du dich nicht einfach hinstellen und sagen, Trainer, ab heute spiele ich in der Kampfmannschaft, trainieren will ich zwar nicht, das ist zu anstrengend, das ist nicht schön, da muss man schwitzen. Das taugt man nicht so, außerdem esse ich zu der Zeit meistens mal Wiener Schnitzel und das will ich nicht, Trainer. Du wirst nicht sehr weit kommen. Du wirst kein sehr guter Fußballspieler werden, auch wenn du vielleicht Talent hast. Und wenn du in so einen Sport anfangen willst, musst du zum Trainer gehen und sagen, Trainer, ich bin bereit, mich vorbereiten zu lassen für die Kampfmannschaft, für das, was ich da mal vollbringen soll. Ich bin bereit. Und genauso ist es in unserem christlichen Leben. Wir müssen bereit sein, uns vorbereiten zu lassen von Gott. Uns zurüsten zu lassen. Uns formen zu lassen von Gott. Und wir haben die Entscheidung, entweder wir können uns beschweren und im Selbstmitleid versinken, oder wir können sagen, okay Gott, ich erkenne, du wirst es zum Guten verwenden, ich verstehe vielleicht nicht wie, aber ich stehe auf deiner Verheißung und ich möchte mich zurüsten lassen von dir. Ich möchte, dass du mich gebrauchst und was immer notwendig dazu ist, Herr, tu es in meinem Leben. Und das ist genau der Zweck unseres Lebens eigentlich, dass wir von Gott uns gebrauchen lassen zu seiner Ehre. Mir gefällt es sehr gut, ein altes Glaubensbekenntnis aus dem 17. Jahrhundert, die Westminster Confession. Die haben das so ausgedrückt, the chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Also der Hauptzweck des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, ihm Ehre zu geben und ihn für immer zu genießen oder sich an ihm für ewig zu erfreuen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen. Gott hat uns erschaffen, weil er einen Zweck hat für uns. Und Gott sagt, hey, sitz nicht herum und beschwer dich. Ich habe was zu tun für dich da draußen. Es ist gerade Zeit, dass wir selbstsüchtig sind und uns selber leid tun. Hey, ich habe was für dich zu tun. Ich habe was vor mit dir. Gehen wir es gemeinsam an. Ich will alles zum Guten verwenden. Ich glaube, wenn wir bereit sind, uns vorbereiten zu lassen, dann passiert was. Ich glaube, wenn wir bestimmt sind in unserem Herzen, wenn wir fest sind in unserem Herzen und sagen, Gott, ich will für dich leben, ich will für deine Herrlichkeit, zu deiner Ehre leben, deinen Willen erfüllen, Gott. So wie der Paulus gesagt hat, das Leben ist für mich Christus, im Philipperbrief. Also wenn wir bekennen, Herr, ich möchte für dich leben, für deinen Willen, zu deiner Ehre. Und wenn ich daran festhalte, dass Gott Dein Plan für mein Leben ist vollkommen, dein Plan für mich ist perfekt. Und wenn ich dann jede Möglichkeit oder jeden Umstand in meinem Leben als Möglichkeit sehe, zum Wachstum, mich zuzurüsten zu lassen von Gott, ich glaube, dann werden wir das Leben total mit anderen Augen sehen und durch diese Dinge, durch die wir durchgehen müssen. Ich denke, dann wird einiges passieren. Ich glaube, wir werden alles von Gott annehmen können. Und aufhören, uns zu beschweren, was er zulässt in unserem Leben. Dann werden wir dankbar sein können für alles. Und das war was, das habe ich nie verstanden, diese Schriftstelle, auch im Philipperbrief, glaube ich, wo es heißt, seid dankbar für alles oder sag Dank für alles. Ich habe immer, Gott, wie kann man für alles dankbar sein? Das geht gar nicht. Aber wenn wir dieses Geheimnis entdecken, dass Gott alles zum Guten verwendet, dann kann ich sogar für die schlechten Dinge dankbar sein. Dann kann ich wirklich für alles Danke sagen, Gott. Was noch passieren wird, glaube ich, wir werden zufrieden sein. Wir werden aufhören, uns zu vergleichen. Wir werden aufhören, auf uns selber runterzuschauen. Wir werden sicher in Jesus sein. Wenn wir wissen, dass er uns liebt und dass er sagt, hey, es ist gut, wie ich gemacht habe. Und das ist super, das haut hin, Bur. Und was Gott denkt, er ist die wichtigste Person im ganzen Universum, oder? Es gibt dieses Lied von, ich glaube, Degamo und Key haben dieses Lied, das heißt, I'm accepted by the one who matters most. Ich bin angenommen von dem, der am meisten zählt. Es geht irgendwie so, ja, ich trage keine Designerkleidung und ich bin nicht der Stärkste und der Schönste und so, aber ich bin angenommen von dem, der am meisten zählt. Ich glaube, wenn wir bekennen, dass Gottes Plan für unser Leben perfekt ist, dann werden wir auch nach vorne streben können, vorwärts gehen. Wie der Paulus sagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich jage nach vorne, dem Siegespreis zu, dem Ziel entgegen. Und wir sehen das in der Welt sehr viel, gerade in der Psychoanalyse und so, wo die Leute gerne in der Vergangenheit und in dem ganzen Mist herumstirren. Und Gott sagt, na, ich werde es zum Guten verwenden. Wir können gemeinsam vorwärts gehen. Da ist eine Freiheit drinnen. Wenn wir bekennen, dass Gottes Plan vollkommen ist für unser Leben, dann werden wir auch diesen Frieden erfahren von Gott, der alles Verstehen übersteigt. Weil ich weiß, der Papa im Himmel, der hat mich lieb. Und der will mein Bestes und der kennt mich, der kennt meine Zukunft, der weiß, wie diese Umstände ausgehen und er wird alles zum Besten gebrauchen in meinem Leben. Und egal, wie schwierig die Situation ist, in der ich drinnen bin, ist es gut, weil Gott es erlaubt. Und letztendlich werden wir herausfinden, dass seine Gnade genügt und dass er in unserer Schwachheit stark ist. Der Paulus beschreibt diese Erfahrung im 2. Korintherbrief, wo er von dieser Krankheit, von diesem Fleisch im dornischen Fleisch spricht und sagt, dreimal habe ich den Herrn angerufen, dass er das wegnimmt, dass er mich heilt. Und dann letztendlich, wie er zugegeben hat und nachgelassen hat und bekannt hat, hey, Gott, dein Plan ist vollkommen. Also sagt Gott, meine Kraft wird in der Schwachheit stark. Das gibt mir auch viel Frieden und Freiheit. Ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht stark sein. Gott sagt, ich bin in deiner Schwachheit, da bin ich stark. Und so ein paar wunderbare Verheißungen von Gott. Gottes Plan ist vollkommen. Er hat dich vollkommen gemacht, perfekt. Das passt hundertprozentig, wie er das hingekriegt hat. Und er hat auch einen guten Plan für dein Leben. Und ich glaube, wir können ihm dankbar sein und Preis und Ehre geben dafür. Vielleicht noch ein Wort, wenn jemand da ist, der den Herrn noch nicht persönlich kennt und nicht persönlich in sein Leben eingeladen hat. Dann habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, über all das, was ich jetzt gesprochen habe, das geht dir eigentlich nichts an. Weil diese Verheißungen gelten nicht für dich. Deine Sünde trennt dich vor Gott. Und du vermisst Gottes Plan für dein Leben. Und du wirst für ewig getrennt sein von ihm. Die gute Nachricht jedoch ist, du kannst zu ihm kommen. Und er wird dir vergeben, er wird dir erlösen und er wird alles, was in deinem Leben passiert ist, zum Guten verwenden. Das Vergangene, die Zukunft, und du kannst ihm den ganzen Mist geben und neu anfangen und er wird das zu Gold verwandeln. Ich möchte dich einladen, wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast und Jesus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, dass du vielleicht nachher noch nach vorne kommst. Ich werde da sein, der Markus ist da. Wir beten gern gemeinsam mit dir, wenn du diesen Schritt auf Gott zugehen willst heute Abend. Lass uns beten. Vater, wir danken dir und wir preisen dich für diese unglaubliche Liebe, die du für uns hast. Ja. Vater, ich verstehe das nicht, wie du mich so sehr lieben kannst. Ich verstehe das nicht, wie du das machst, dass alles zum Guten dient und uns so sehr segnest, Herr. Ich verstehe es nicht, aber Herr, ich nehme das gerne im Glauben an. Weil das ist die Wahrheit, Herr. Das ist nicht irgendein psychologischer Push-up, dass wir uns besser fühlen. Das ist die Wahrheit. Danke, dass du gute Gedanken über uns denkst. Dass wir Hoffnung und eine Zukunft haben, Herr. Die Ewigkeit mit dir letztendlich, es kann nur mehr besser werden.